Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Nehmen Sie Haltung an, meine Damen, meine Herren. Venedig. Stadt der 1000 Brücken, der 10.000 Holzpfeiler und der 100.000 Filme. Könnte man zumindest meinen, so Richtung Ende August. Da klinken in der Wasserstadt nämlich immer alle aus, wenn es Biennale-Zeit ist. Dieses Jahr die Jubiläums-Filmfestspiele, die 75. in Venedig. Und Anna Wollner war für uns dabei. Das wisst ihr, wenn ihr es noch schafft, euch bis letzte Woche zurück zu erinnern. Heute ist sie aber nicht mehr da, sondern mittlerweile wieder hier. Also nicht mehr am Lido, sondern hier im Studio und bringt uns Ryan Gosling und Emma Stone mit. Ganz ohne La La und Land. Dazu Nicholas Holt, Lady Gaga und Bradley Cooper. Rücken wir im eine Stunde Filmstudio halt einfach ein bisschen mehr zusammen. Es wird schon irgendwie gehen. Außerdem gucken wir heute Abend auf die Wurzel allen Übels, auf The Nun. Neuer Horrorfilm im Kino und quasi das Prequel zur Mega-Erfolgsserie The Conjuring. Ist ab Donnerstag neu draußen, The Nun. Und dazu erzähle ich euch noch ein bisschen von meinem ganz persönlichen Film in Chemnitz. Ich war nämlich gestern einer von ca. 65.000 bei Hashtag Wir sind mehr und habe da unter anderem mit Campino von den Hosen, mit Materia und mit Felix von Kraftklub über deren Konzert gesprochen. Eine Hördoku quasi. Seid ihr dabei? Dann Vorhang auf und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern noch am Lido bei den 75. Filmfestspielen von Venedig, jetzt schon auf unserer Showbühne in eine Stunde Film. Ja, das Jet-Set-Leben von Anna Wollner, das klingt immer sehr glamourös, ist aber vielleicht, naja, soll sie selber erzählen. In einem Hotelzimmer mit Emma Stone, Claire Foy oder Alfonso Cuarón eingesperrt zu sein, kann, ich sag's mal so, mitunter sehr hart sein. Ironie aus. Schön, Anna, dass du es geschafft hast, kurz vorbeizukommen. Wir wissen bei dir, ne, nach Venedig ist vor Toronto.
Das stimmt.
Ne? Und bevor es morgen genau dahin weitergeht, hast du mir versprochen, noch ein bisschen was zu erzählen, wie es denn so war auf dem Lido.
Von Eis und Spritz, dachte ich. Also Spritz-Aperol erzähle ich dir, oder?
Von Eis und Spritz-Aperol, genau, das möchte ich gerne hören. Lass uns vielleicht kurz vor deinem Besäufnis, deinem alljährlichen am Lido anfangen. Letzten Mittwoch ging es los, da hat Damien Chazelle Ryan Gosling auf den Mond geschossen. First Man, Aufbruch zum Mond. Ein Film über Neil Armstrong, den eben jener Ryan Gosling spielt. Und der wirklich lange Weg zum Mond. Ist das jetzt so ein zweites La La Land, so ein Fly Fly Land oder so ein...
Also getanzt wird nicht, keine Sorge. Okay. Auch nicht auf dem Mond. Es gab in Amerika jetzt schon die Vorwürfe, der Film sei nicht patriotisch genug, weil nämlich genau die Szene fehlt, in der Neil Armstrong die amerikanische Flagge in den Mond steckt.
Sehr sympathisch.
Aber egal, es ist totaler Quatsch, weil es ist eigentlich der amerikanischste Film, der dieses Jahr rauskommt. Es ist nämlich eine humanistische Heldengeschichte. Ryan Gosling spielt also Neil Armstrong und er macht das ja aufgehangen oder die Motivation von ihm, auf den Mond zu fliegen, ist der Krebstod seiner Tochter. Die ist mit 2 Jahren an einem Hirntumor gestorben und er konnte nicht helfen. Die Technik war noch nicht so weit und er ist so ein bisschen, ja, so mit autistischen Zügen, Ausflüchte. Er will einfach weg und da liegt nichts näher, als irgendwie auf den Mond zu kommen. Und Damien Chazelle zeichnet diese ja Odyssee dahin nach. Also wir sehen hier wirklich Astronauten beim Sterben. Wir wissen natürlich, Neil Armstrong bzw. Ryan Gosling, der wird irgendwann ankommen. Wir wissen aber auch, das Ganze war ein Wettrüsten gegen die Sowjets, ja. Und die Technik damals, die war also für damalige Verhältnisse sehr fortschrittlich, für heutige Verhältnisse sehr, sehr eng. Und genau dieses Beklemmende, Klaustrophobische, das zeigt Damien Chazelle auch und das war ihm wichtig.
And trying to be really faithful to what that experience would feel like, how much it limits your point of view, how much you can see but not see, how much you're relying on other senses to guide you. You know, space is obviously mostly this kind of black void and you're traveling, searching for objects or searching for landing areas in this expanse that's mostly completely nebulous. And then on top of that, you're in these kind of flying tin cans.
Ich wollte gerade sagen, das ist genau das Stichwort, flying tin can, ne? Also verglichen mit heute, eine fliegende Konservenbüchse mit denen, die da hochgeschossen haben,
ja,
damals.
Ja, also und das sieht man in dem Film auch, wie scheiße das eigentlich alles war oder was das für eine Kamikaze-Mission war, einfach schneller zu sein wollen als die Russen. Und die sind dann in einem Ding, was sich um alle möglichen Achsen dieser Welt dreht, also Ryan Gosling als Neil Armstrong, und der wird ohnmächtig und kotzt halt erstmal. Und Ryan Gosling, der ist wirklich ohnmächtig geworden und die haben wirklich alle selber gekotzt. Das hat Jason Clarke, der mitspielt, auch nochmal im Interview erzählt. Und Ryan Gosling, der ist jetzt kein Method Actor, aber er hat halt extra Flugunterricht genommen, weil Neil Armstrong war begnadeter Pilot und Ryan Gosling dachte, boah, Fliegen und ich, das wird nichts mehr.
It wasn't too long into my instruction where the instructor asked me to take the plane into a controlled stall and I thought in that moment this is a terrible idea and there's a reason why Neil Armstrong was destined to be one of the greatest pilots and why I'm not.
Ja, mitten in der Luft einfach mal den Motor ausmachen, das war nichts für Ryan Gosling, für Neil Armstrong schon. Er spielt ihn überzeugend, aber der Film ist mir fast so ein bisschen, ja, ein Ticken zu konventionell geraten. Also er hätte ein bisschen, also nicht experimenteller sein können, aber Damien Chazelle war ja mal mit Whiplash und La La Land so ein bisschen ein Wunderkind. Er erfindet sich hier komplett neu. Das muss man auch erstmal schaffen mit so einem Film. Aber so richtig umgehauen am Ende hat er mich so halb.
Weißt du, wann er kommt?
Er kommt Mitte November ins Kino.
Mitte November, also noch ein bisschen Zeit bis dahin. La La Land liegt nahe, die Verbindung wegen Damien Chazelle und Ryan Gosling und natürlich letzten Endes dann auch Emma Stone. Die war auch da dieses Jahr in Venedig, aber nicht mit den beiden zusammen. Die hat quasi das Team gewechselt und kam mit Olivia Colman, Nicholas Hoult und dem Regisseur Giorgos Lanthimos. Das ist der, der diesen furchtbaren Film vor einigen Jahren gemacht hat, über den sich die Geister auch sehr geschieden haben.
The Lobster?
The Lobster.
Was heißt
genau.
Der hat den furchtbaren Film.
Ein furchtbarer Film.
Hier dieses Killing of a Sacred Deer, der im Dezember, da unterschreibe ich das mit furchtbar, aber Lobster war doch fulminant.
Ja, Lobster fand ich aber auch schon höchst strange. Frage ist, hat Emma Stone sich auch quasi ins Lanthimos-Universum rein katapultieren lassen, so wie Ryan Gosling sich Richtung Mond, oder was ist das für eine Zusammenarbeit?
Ja, das ist eine sehr durchgeknallte Zusammenarbeit, genauso wie The Favourite eigentlich ein sehr, sehr durchgeknallter Film ist, denn Emma Stone spielt eine Hofdame, das Ganze spielt zu Zeiten von Queen Anne, also es ist ein historischer Punk-Kostümfilm. Queen Anne von Olivia Colman liegt eigentlich die ganze Zeit im Nachthemd auf einem Bett und lässt sich bedienen und hat zwei Hofdamen, also es ist so eine Dreiecks-Liebesgeschichte. Eine lesbische um Macht und Gier und letzten Endes auch Liebe, denn es gibt Rachel Weisz und Emma Stone, die eben so ein bisschen konkurrieren. Rachel Weisz, die engste Verbündete, treue Weggefährtin, und Emma Stone kommt dann da rein und mischt das Ganze so ein bisschen auf. Und es ist wirklich sehr, sehr abgefahren, sehr, sehr durchgeknallt, weil Lanthimos die ganze Zeit mit so einem Fischauge dreht und diese Bilder so ganz, ganz merkwürdig sind. Und Emma Stone meinte auch im Interview, sie hat bis zum letzten Tag überhaupt nicht gewusst, was das hier eigentlich wird. Aber sie hat es ja dann genossen auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen verflucht. Flucht, weil sie trägt die ganze Zeit Korsett und hat da so ein bisschen gelitten.
I mean, it's awful. Until your organs shift and completely change where they are in your body after about a month of wearing a corset, and then it's like more bearable, and you're like, oh my god, this is more bearable because my spleen moved. You know, it's so gross.
Es sind wieder alle Organe an der richtigen Stelle. Ja. Das kann ich beruhigend
freue
bestätigen.
Freue mich sehr für Frau Stone an dieser Stelle.
Aber es ist, also man merkt so ein bisschen, was das für ein durchgeknallter Film ist. Nicholas Hoult, der spielt auch mit und der meinte, naja, er ist halt abends manchmal nach Hause gekommen, gefragt worden, was hast denn du heute gemacht, und das war seine Antwort.
It's weird, because you go home and then you get back and how was your day? It was good, what did you do? I threw oranges at a naked man. Oh, okay.
Ja, das trifft den Film ganz gut. Er wirft Orangen auf einen nackten Mann.
Wo ist da das Ungewöhnliche? Ich finde es nicht. Es ist ein ganz normaler, wie ich sagen würde, ein ganz normaler Dienstag. Anna Wollner, zurück aus Venedig. Bevor sie nach Toronto abhaut, reden wir über die 75. Filmfestspiele am Lido. Das machen wir gleich noch ein bisschen, denn über eine Sache müssen wir definitiv noch reden. Über zwei Sachen müssen wir definitiv noch reden. Zum einen Netflix in Venedig willkommen, in Cannes verpönt. Netflix war dort. Und Bradley Cooper war da mit seinem Regiedebüt. Darüber sprechen wir gleich.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Liebe Anna.
Lieber Tom.
Wir haben Bradley Cooper beide schon mehrere Male getroffen.
Das stimmt.
Und auch schon gemeinsam getroffen. Hättest du dir, bevor dieser Film jetzt rausgekommen ist, über den wir gleich reden, vorstellen können, dass Bradley Cooper irgendwann mal Regie führt? Ich, ganz klares Nein.
Ja, was mich viel mehr überrascht hat bei diesem Film, ist nicht, dass Bradley Cooper, ich spoiler an dieser Stelle, fulminant Regie führt, sondern auch, dass er fulminant singt.
Er führt Regie, hat sich dabei auch noch selbst inszeniert, spielt also quasi an der Seite von Lady Gaga, die weibliche Hauptrolle spielt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das Ganze heißt A Star is Born und hier ist wirklich ein Stern geboren worden in mehrerlei Hinsicht. Lady Gaga, Oscar-Nominierung, so gut wie sicher. Bradley Cooper, Oscar-Nominierung, so gut wie sicher. Ich tippe, A Star is Born bekommt ungefähr so 5-6 Nominierungen, wird am Ende keinen bekommen, aber das ist egal. Das Ganze ist das Remake eines Hollywood-Klassikers, das gab es schon viermal. Das erste Mal in den 30 60ern, das letzte Mal 76 mit Barbara Streisand und Kris Kristofferson. Es geht um ein Liebespaar in der Musikindustrie. Er ist so ein abgehalfterter Country-Musiker, der wirklich eher so auf dem absteigenden Ast ist, aber immer noch die Hallen füllt. Sie treffen sich, lernen sich kennen in so einer Drag-Queen-Bar, wo sie einmal die Woche auftritt, einfach nur singen kann. Er hört ihre Stimme und ist hin und weg. Und genauso wie er im Film von ihrer Stimme auf der Bühne hin und weg war, war Bradley Cooper im echten Leben hin und weg vom Schauspieltalent von Lady Gaga.
To have her act, because that is major acting, like she's stepping on a stage for the first time, blew me away as a director and as a fellow actor watching her, because I fully believed that she had never stepped on a stage of that scope.
Das ist wirklich schon krass, was Lady Gaga hier für eine Leistung ablegt. Sie ist ungeschminkt in diesem Film. Sie sieht unglaublich gut aus. Ich hatte wirklich Gänsehaut, weil auch diese Geschichte, also die Chemie zwischen den beiden stimmt. Das ist jetzt nicht so eine Heilsbringer-Geschichte, dass er sie irgendwie errettet. Die kommen relativ schnell zusammen, musizieren zusammen und sie muss sich als Künstlerin erst noch finden und wird dann von so einem perfiden Manager in so eine Richtung gedrückt, in die sie eigentlich nicht so richtig reingehört. Also diese Identitätslosigkeit, die sie am Anfang noch hat, das ist was, was Lady Gaga auch aus ihrer eigenen Karriere kannte.
Really, at the beginning of this film, Ali has completely given up on herself. And when I started out in the music industry, I was about 19 years old and I hit the ground running and I was dragging my piano from dive bar to dive bar trying to get jobs so that I could sing and perform for people.
A Star is Born, ein Film, den wir uns unbedingt im Kalender fest aufschreiben sollten, kommt Anfang Oktober und es ist wirklich ungelogen. In der Pressevorführung, in der ich war, es wurde geweint. Soweit bin ich nicht gegangen, aber ich hatte echt Gänsehaut, die wirklich anhält.
Ja, ich war ja schon sehr überzeugt von Lady Gagas Schauspieltalent in der, ich weiß es nicht mehr genau, 5. oder 6. Staffel von American Horror Story. Da fand ich sie schon sehr gut. Fantastisch, freue ich mich sehr drauf. In Cannes habe ich eben auch schon kurz angesprochen, da war es noch höchst verpönt, irgendwas von Netflix zu zeigen, weil man in Cannes beim Filmfestival einfach die Meinung vertritt, etwas, das nicht für den Big Screen produziert wird, also etwas, das nicht fürs Kino produziert wird, wie Netflix es ja nun mal nicht macht, hat hier nichts zu suchen. Deswegen Netflix raus, Amazon Prime dagegen sehr wohl vorhanden. Ganz schwieriges Thema. In Venedig allerdings macht man sich da gar keinen Kopf drüber, da wird Netflix einfach gefeiert für Inhalte, die sich lohnen. Filme von Netflix im Wettbewerb, die Coen-Brüder sind gekommen und Cuaron war da mit The Ballad of Buster Scruggs. Könnte es unter Umständen passieren, dass am Ende ein Netflix-Film mal ein großes Filmfestival gewinnt?
Es könnte passieren. Es gibt diesen Film von Alfonso Cuarón, der heißt Roma. Der ist eine Netflix-Produktion und das, was der Film ist, ist eigentlich alles das, was Netflix nicht ist. Denn dieser Film wurde auf 65mm gedreht, wird dann für die Kinoleinwand auf 70 aufgeblasen. Der Film ist in Dolby Atmos, das ich wirklich auch Gänsehaut hatte, weil es ein ganz intimes Familienporträt ist. Cuarón erzählt in schwarz-weißen Bildern die Geschichte seines eigenen Kindermädchens in den 70er Jahren, wie diese Frau es schafft, so eine Mittelschichtsfamilie im Stadtteil Roma zusammenzuhalten. The Ballad of Buster Scruggs, das ist der Film von den Coen-Brüdern. Das sollte ursprünglich mal eine Serie werden. Das ist ein Anthologie-Western. Es sind 6 Kurzgeschichten und wir kennen alle die Coens. Die haben vorher wirklich diese Kurzgeschichten geschrieben. Und das ist so ein bisschen ein Ritt durch die Western-Geschichte. Wir haben einen Banküberfall, wir haben so eine klassische Trecker-Geschichte mit so einem Wagenzug, der durchgeht. Wir haben einen Goldgräber, der einen Trail sucht und ein Hinterrücks erschossen wird.
Gibt es eine ordentliche Saloonschlägerei?
Es gibt auch natürlich eine ordentliche Saloonschlägerei. Damit fängt der Film an. Also diese Ballad of Buster Scruggs, das ist die erste Geschichte. Und die Coen-Brüder haben lange daran gearbeitet. Die haben die erste Geschichte wirklich vor 25 Jahren geschrieben. Dann kam Netflix und die haben gesagt, es ist egal, wer den Scheiß macht.
The fact that there are companies that financing and making movies that are outside of the mainstream is very important, no matter how they're distributed and shown. I mean, it's what keeps the art form alive. So the more the merrier.
Je mehr Filme gemacht werden, egal von wem, desto besser, weil es natürlich auch eine große, also die Filmkunst hier auch funktioniert. Und das merkt man auch. Also diese Filme von Netflix, die jetzt laufen, das sind nicht die großen Blockbuster, das sind kleine Filme. Und das ist ja dieser Mittelbau, der jetzt gerade im amerikanischen Kino wegbricht, weil keiner mehr reingeht. Und wenn Netflix die fürs Kino produziert, beziehungsweise für den Screen und dann in extrem besonderen Fällen, wie bei Alfonso Cuarón, das Ganze ins Kino bringt, bin ich wirklich mit dabei, weil die Netflix-Filme, die ich jetzt gesehen habe, die haben sich wirklich gelohnt und Roma für mich wirklich das Highlight bisher in Venedig. Der läuft auch in Toronto, der lief jetzt auch in Telluride, wurde da auch gefeiert, also es riecht. an dieser Stelle. Ich wiederhole mich in diesem Gespräch.
Es riecht nach Oscars. Es riecht und es ist definitiv nicht Anna Wollner. Die hat die Zeit gefunden, sich zwischendurch noch zu waschen. Zumindest ist das das, was ich wahrnehme. Duftend, wie immer. Die einzige Frau, die ich kenne, die es jedes Jahr zur Monatswende August, September hinbekommt, die Städte Venedig, Berlin, Toronto in 3 Tagen abzuklappern. Vielen Dank dafür. Viel Spaß in Toronto. Wir hören uns nächsten Dienstag.
Ich denke, die transatlantische Verbindung wird stehen.
Du meldest dich aus Kanada.
Ich melde mich aus Kanada, werde wahrscheinlich Pancakes im Mund haben und auf einem Elch reiten.
So, das ist das Mindeste, was ich erwarte. Anna Wollner, vielen Dank, viel Spaß, gute Reise, guten Flug.
Danke.
Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Film.
Wir sind nicht so naiv, dass wir glauben, dass alle Probleme gelöst sind, nur weil sich ein paar Leute zusammentreffen und hier Musik spielen. Aber wir haben auch schon vor 2 Wochen in Chemnitz gewohnt. Und wir wohnen auch noch in Chemnitz, wenn die Kameras wieder weg sind. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass man sich nicht so allein fühlt. Und dass man nicht allein gelassen wird.
Da hat er wohl recht gehabt, der Felix von Kraftklub. Ja, ich war auch da in Chemnitz gestern bei Hashtag Wir sind mehr. Der Einladung von Lokalband Kraftklub, von Trettmann, von Materia und Casper, von Feine Sahne Fischfilet und den Toten Hosen. Eine Einladung gegen rechte Gewalt, Gesicht zu zeigen, auf die Straße zu gehen, nicht länger schweigende Masse zu sein, sondern laute Masse, die sich bewegt und die sich zeigt. Nicht um mit linksextremer Gewalt gegen rechts zu pöbeln und zu krawallieren, das bringt niemanden weiter, sondern um einfach zu zeigen, diese faschistischen Hetzjagden auf offener Straße, Ausländer durch die Stadt zu hetzen und zu verprügeln, das geht eben ausnahmslos gar nicht. 20.000 Teilnehmer an diesem Konzertevent waren kalkuliert. Am Ende waren es dann ca. 65.000, die das Konzert gefeiert und friedlich gegen rechte Gewalt protestiert haben. Am Nachmittag gab es ein Treffen mit den Bands vorab. Campino von den Toten Hosen hat da schon die Chance genutzt zu sagen, man will hier keinesfalls irgendeinen Straßenkampf zweier Lager gegeneinander anzetteln oder provozieren.
Es ist, glaube ich, auch wesentlich, dass wir hier uns darüber im Klaren sind, dass es hier nicht um Kampf links gegen rechts geht, sondern alles, was normalen Anstand hat, egal welcher politischen Couleur, stellt sich gegen einen Rechtsaußen-Mob, der übergriffig wird. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Betragen stoppen, solange es noch ein Schneeball ist, und zerstören, bevor es zu einer Lawine wird.
Nicht tolerieren, was da zum Teil in den vergangenen Wochen auf offener Straße in Chemnitz passiert ist. Speziell nach dem Mord an dem 35-jährigen Daniel H. Darum ging es da gestern. Protest, ja. Seine Meinung äußern, ja. Rumpöbeln oder Gewalt mit Gegengewalt vergelten, ein ganz klares Nein.
Wir wollen natürlich eine Riesenzahl von Menschen haben, die kommt. Und es muss gewaltfrei bleiben, diese beiden Dinge. Es darf keine Schaufensterscheibe zu Bruch gehen. Wir wollen es doch der Gegenseite nicht so einfach machen, uns dann wieder als Linkschaoten darzustellen.
Ganz heftig fand ich, im Gegensatz zu Campinos Aufruf zu Gewaltfreiheit, heftig, was Rapper Materia nachmittags erzählt hat. Auch vor dem Konzert war das. Denn für ihn ist das, was da in Chemnitz in letzter Zeit los war, fast schon ein gelebtes History-Repeating.
Ich habe das 92 in Rostock extrem erlebt. Es war sehr, sehr ähnlich. Es war erst ein kleiner Mob. Dann wurde es immer größer und auf einmal standen ein paar tausend Leute in Lichtenhagen, groß-klein, wo ich auch herkomme, ja, auf der Brücke und haben Leute angefeuert, die das Sonnenblumenhaus mit Molotow-Cocktails beworfen haben. Und ich saß mit meiner Mutter und meiner Schwester heulend im Wohnzimmer. Ein unfassbar schlimmer Moment, der uns alle sehr, sehr berührt hat, der ganz schlimm war. Wir haben täglich auf die Fresse bekommen damals, auch mein Bruder, auch ich. Und Wir standen in meiner Familie in den Lichterketten, die dann in Lichtenhagen irgendwie kilometerlang waren, haben ein Zeichen gesetzt für Frieden, für Solidarität. Und genauso ist es jetzt in Chemnitz.
Genau das wollen in Chemnitz oder auch in Dresden die allermeisten Menschen. Ein Zeichen setzen, dass die Masse der Menschen eben nicht so drauf ist wie die krawallschlagenden Neonazis, die wir uns leider auch immer wieder im Fernsehen angucken mussten. Dass das eben nicht komplett Chemnitz oder auch Dresden ist. Es waren super viele Dresdner gestern auch da. Das zu zeigen, war allen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich super wichtig.
Um, wie gesagt, einfach ein Zeichen zu setzen, einfach zu zeigen, ich bin anders und ich bin halt nicht dieser Teil Sachsens. Ich bin auch Sachsen, aber ein anderes Sachsen.
Um einfach zu zeigen, dass Chemnitz nicht nur rechts ist, dass Chemnitz nicht nur braun ist, und dass eine große Masse bis jetzt geschwiegen hat.
Und diese große Masse ist vor die Tür gegangen, das haben sie geschafft gestern Abend. Es gab keine gewaltsamen Auseinandersetzungen, auch die Polizei war mega positiv beeindruckt. Ich habe am Abend mit einigen Hundertschaft-Einsatzkräften gesprochen, die waren alle super gechillt, weil 65.000 Menschen mitten in der Chemnitzer City ein friedliches Zeichen gesetzt haben mit einer klaren Haltung, wir sind mehr. Super Gimmick dann am Ende des Konzerts von den Toten Hosen, den Headlinern des Abends. Letzter Song und im Zeichen so von vielleicht Band-Völkerverständigung und des Friedens ein plötzlicher Auftritt der Erzfeinde der Düsseldorfer Band.
Ihr glaubt doch wohl nicht, dass wir alleine hier sind. Dass wir uns hier alleine raustrauen. Nein, wir haben unsere großen Brüder mitgebracht. Mr. Rob González von der besten Band der Welt! Und wir begleiten euch jetzt, wenn ihr singt, Schrei nach Liebe!
Die Toten Hosen zusammen mit Rod von den Ärzten und dann noch Arnim von den Beatsteaks mit dem Ärzte-Antifa-Song schlechthin, Schrei nach Liebe. Es war ein lauter Abend mit vielen Stimmen, die gehört wurden, mit vielen Gesichtern, die gesehen wurden. Gewaltfrei, aber eben doch gewaltig. Es war cool, dabei gewesen zu sein und das auch selbst erlebt zu haben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Entschuldigung. Kann mal irgendwer der Anna sagen, dass die bitte noch mal kurz zurückkommen soll? Anna. Anna Wollner. Ja, genau. Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Filmnews.
Blutige Vorfreude. Das ist das Schöne am Internetzeitalter 2.0. Alle sind so mega Social Media, dass man einfach viel mitkriegt. In unserem Fall Bilder vom Set vom zweiten S-Teil, also dem zweiten Teil der Neuverfilmung von Stephen Kings S. Neulich erst Pennywise-Bilder zum Gruseln, jetzt ganz frisch Chastain-Bilder zum Lachen. Über und über mit Kunstblut vollgeschmiert, umarmt sie Regisseur Andy Muschietti, der sich angeekelt wegdreht. Tja, wessen Roll ich spiele, des Blut ich lieb. Oder so ähnlich. Für La Chastain war es ein Bild zum Drehschluss. Sie ist mit ihrer Rolle der erwachsenen Beverly Marsh nämlich durch. Für uns ein Schritt weiter Richtung fertiger Film, der morgen in die Kinos kommt. Also morgen in einem Jahr. Am 5. September 2019. Tapfer bleiben, S-Fans. Tapfer bleiben. Kult-Comeback? Manche Comeback-Meldungen irgendwelcher früher Kultserien verkommen aber auch langsam echt zu Urban Legends. Wie die, dass es mit der 80er-Jahre-Kultfilmreihe Police Academy irgendwie doch nochmal weitergehen könnte. Von Remake über Reboot bis Prequel, Film, Serie oder wie auch immer wurde spekuliert und nachgedacht. Nie wurde was draus. Jetzt die neueste, völlig absurde Idee, einfach mal eine Fortsetzung drehen. Nach bereits 7 Filmen der Reihe über die dämlichsten, aber auch liebenswertesten Cops der US-Polizeigeschichte soll nun einfach Teil 8 kommen. 25 Jahre nach dem bisher letzten. Angeheizt hat die Gerüchte Academy-Star Steve Guttenberg, der in den ersten 4 Teilen Officer Mahoney spielte. Er twitterte jetzt, dass es zwar noch nichts Spruchreifes gebe, man aber mitten in Verhandlungen zu einer Fortsetzung der Reihe stecke. Police Academy 8, also viel schlimmer als Fast and Furious 15, wäre das jetzt auch nicht. Neue Suchtserie. Nein, keine Serie, in der es um Sucht geht, sondern eine, die Binge-Watch-Suchtfaktor hat. Sharp Objects. Es geht um die sehr ehrgeizige Journalistin Camille Preaker, gespielt von Amy Adams. Von ihrem Chef wird sie in ein verschlafenes amerikanisches Nest geschickt, in dem sie in 2 Mordfällen an jungen Frauen recherchieren soll. Was Camille anfangs noch nicht ahnt, ist, dass sie plötzlich in ihrer eigenen Vergangenheit herumwühlt und ihre eigenen schlafenden Dämonen weckt. Amy Adams? Großartig. Genau wie Patricia Clarkson als deren unerbittlich kalte Mutter. Dazu ein düsteres Setting voller Ungewissheiten. Wirkt wie eine Mischung aus Get Out und Gone Girl. Jetzt neu draußen bei Sky. Wer Zugang zu Sharp Objects hat, sollte den Versuch wagen und das Ding am besten am Stück weggucken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Eine junge Novizin schleicht im Jahr 1952 durch die Kellergewölbe eines rumänischen Klosters. Sie hat eine Laterne in der Hand, weil sie nach etwas sucht.
Hallo?
Und es auch findet. obwohl sie es gar nicht finden wollte. Klingt nach einer klassischen Komödie, habt ihr sofort gehört. The Nun, ab Donnerstag im Kino. Es soll das Prequel sein, die große Vorgeschichte zu der sehr erfolgreichen Horrorserie The Conjuring. Und da habe ich euch gerade mal, ohne euch vorzuwarnen, mit reingenommen. Das Jahr 1952 hatte ich kurz erwähnt, junge Novizin hatte ich auch erwähnt. Die wird mit einem Priester zusammen in dieses rumänische Kloster geschickt, um dort den vermeintlichen und vor allem sehr mysteriösen Selbstmord einer Nonne zu untersuchen. Wenn ich mal kurz erinnern mögt an eine Konstellation, ein Priester und eine junge Novizin. Ja, wir haben das Jahr 2018. Ne? Beim Exorzisten damals war es noch ein Priester und ein junger Novize. So haben sich die Zeiten klein bisschen geändert, auch in The Nun. Es ist sehr dunkel in diesem Film, logischerweise. Es ist ein klassischer Horrorfilm, wie ihr ihn schon oft gesehen habt. Und trotzdem fand ich ihn handwerklich einfach sehr gut gemacht. Man muss natürlich unterscheiden. Ist man jetzt Horrorfilm-Profi oder ist man Horrorfilm-Gelegenheitsschauer? Denn was mir immer mehr auffällt, auch gerade durch die gestiegene Anzahl an Horrorfilmen, die Elemente, die uns versuchen zu erschrecken, ähneln sich nicht nur sehr, sondern sie wiederholen sich auch sehr. Also es gibt gewisse Muster, die wir immer wieder entdecken. Gerade eben, das war eine Szene, über die können wir reden. Das ist kein Spoiler, weil die ist in jedem The Nun-Trailer drin. Wo sie durch den Keller geht mit der Laterne. Erst hört man was hinter ihr, dann sieht man einen Schatten hinter ihr. Sie dreht sich zu dem Schatten um, der Schatten bleibt und geht nicht weg. Und in dem Augenblick weiß man schon, die Gefahr kommt nicht mehr von vorne, also nicht mehr aus der Richtung, in die sie blickt. Die Gefahr kann nicht mehr aus Richtung des Schattens kommen, sondern die Gefahr kommt, bingo, von der Seite, von rechts oder links. Das Ganze untermalt mit einem fetten Soundeffekt. Auch in Szenen wie zum Beispiel dieser hier, Szenen, die dann die Spannung dadurch erhöhen sollen, dass die Geschwindigkeit stark angezogen wird. Das ist auch so eine Szene. Die junge Novizin hat was gesehen, was sie auch gar nicht hätte sehen wollen. Sie flieht aus dieser Situation. Leute um sie herum, beinahe schon panisches Beten. Nach und nach werden die Gespräche leiser. Sie entfernt sich aus der Situation. Ist froh, dass sie dem Horror gerade noch so entkommen ist. Wir sitzen im Kinosessel, atmen durch. Großer Fehler. Niemals durchatmen in einem Horrorfilm, wenn sich die Situation entspannt. Das ist etwas, was man definitiv nicht tun sollte. Ich gebe an dieser Stelle gerne zu, ich bin wirklich schissig, was Horrorfilme angeht. Ich bin da kein Typ für, einfach weil ich dieses Gefühl, sich so wahnsinnig zu erschrecken, ich mag es nicht. Es gibt Menschen, die stehen total drauf und sagen, es ist wie ein Orgasmus, nur in lustig. Wenn ich jetzt also quasi die Wahl habe zwischen dem einen und dem anderen, dann nehme ich also gerne das, was vielleicht nicht ganz so lustig ist, aber was mir nicht so an die Pumpe geht. Also dieses irre sich erschrecken ist nicht so meins. Insofern sitze ich die meiste Zeit in so Horrorfilmen mit so zusammengekniffenen Augen, kennt ihr vielleicht auch, wenn man nur noch so durch die Wimpern guckt und sich so leicht die Ohren zuhält, dass der Soundeffekt nicht mehr ganz so laut ist, dann erschreckt man sich nicht so wahnsinnig doll, weil, wie gesagt, ich das einfach nicht mag. Ich weiß, viele von euch lieben es, möchte euch nur sagen, die Profis unter euch werden viele der Schreck- und Schockmomente schon vorher erkennen. Das ist mittlerweile einfach so. Auch da habe ich in diesem Film nichts Innovatives finden können. Wenn man allerdings die Conjuring-Reihe kennt, dann ist dieser Film ganz besonders interessant, sich anzugucken, weil, möchte auch da nichts spoilern, aber es schon viele Sachen aufgegriffen werden aus der Conjuring-Reihe und auch aus der Annabelle-Reihe. Es sind ja im Endeffekt dieselben Macher. Also als Fans, Herrgott, geht ihr da halt rein ab Donnerstag. Time's up, over now, hat Eminem gesungen in Lose Yourself. Der Blick auf die Uhr bestätigt das, was der Mann gesagt hat. Time's up mit einer Stunde Film für heute, für diesen Dienstag. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Tom Westholt ist raus. Gute Zeit euch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.